Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der Euroerfahrung. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der Euroerfahrung. Heute widmen wir uns einem Thema, das sowohl psychologisch als auch wirtschaftlich hochrelevant ist, nämlich der Gesundheit von Mitarbeitenden in Projektarbeit. Welche Faktoren beeinflussen unser Wohlbefinden im Arbeitsalltag, welche in der Projektarbeit, welche Rolle spielen Zeitdruck, Führung und Rahmenbedingungen? Und wie immer mache ich das natürlich nicht alleine, sondern habe dafür einen Gast bei mir. Und das ist heute Pascal Reichert, der sich in seiner Thesis genau intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt hat und auch ganz spannende Erkenntnisse gewonnen hat. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Pascal, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo Franzi, schön, dass ich heute da sein darf.
Pascal, bevor wir inhaltlich einsteigen, lass mich aber noch kurz den Zuhörenden ja sagen, wer du bist, damit auch alle wissen, mit wem sie oder ich es hier zu tun habe. Pascal, du bist Wirtschaftspsychologe und ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger und dabei aber auch Ausbilder und Dozent in diesem Tätigkeitsfeld, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und spezialisiert hast du dich aber auf Change- und Prozessmanagement, also im Grunde alles um den arbeitenden Menschen herum, um es mal so auszudrücken. Und in deiner Abschlussarbeit, das habe ich schon so ein bisschen angeteasert, hast du dich mit der wahrgenommenen Gesundheit von Mitarbeitenden in Projektarbeit beschäftigt. Die erste Frage, die mir kommt, wie kamst du auf das Thema? Und natürlich dann, was war deine zentrale Forschungsfrage?
Genau. Ich habe ja viele Jahre auch im Gesundheitswesen jetzt gearbeitet und da liegt es natürlich sehr nahe, auch an dem Thema einfach dran zu bleiben. Habe mich dann natürlich auch als Wirtschaftspsychologe im Studium weiter darauf fokussiert, um zu schauen, wie werden Sachen gestaltet auf der Arbeit, was beeinflussen Dinge, und habe mir dann auch in meiner These natürlich die zentrale Frage gestellt, was für Stellschrauben haben Mitarbeitende, Führungskräfte und Unternehmen, um nachhaltig und sinnvoll Arbeitsplätze zu gestalten? Was sind Knackpunkte, die immer wieder auffallen und wo muss man einfach mehr drauf achten?
Und kannst du schon mal vielleicht ganz kurz vorab definieren, du hast ja ganz speziell dich mit Projektarbeit oder eben dem Projektgeschäft beschäftigt. Wieso das und was ist der Unterschied zu, ja, vielleicht normaler Arbeit oder wie hast du es definiert, damit es eben so besonders wurde?
Ja, Projektarbeit unterscheidet sich ja von regulären Arbeitsplätzen ein Stück weit schon. Denn da muss man ja einfach drauf achten, Menschen, die ja überwiegend Projektarbeit machen, haben ja immer wieder neue, wechselnde Arbeitstätigkeiten. Mhm. Das heißt, sie arbeiten immer wieder in verschiedenen Teams, ganz interdisziplinär, auch ganz oft interkulturell. Mhm. Und das natürlich simultan an ganz vielen verschiedenen Projekten. Das heißt, der Arbeitsablauf ist nicht klassisch 9-to-5.
Okay, verstehe.
Und eine Tätigkeit wird nachgegangen. Es sind viele Sachen, die immer wieder kommen und was natürlich auch bei Projekten immer wieder der Fall ist, es sind oft Deadlines einfach da. Ja, man steht in der Abhängigkeit zu seinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen man arbeitet, um einfach auch die Ergebnisse präsentieren zu können, weil da natürlich auch viele Menschen hinten dran stecken und am Ende des Tages auch Unternehmen, die Geld verdienen möchten.
Also wahrscheinlich erstmal noch höherer Druck sozusagen und das Problem potenziert sich, würde ich jetzt mal zusammenfassen.
Genau, es ist ein bisschen bunter und es sind einfach nochmal andere Herausforderungen, die für diese Menschen gelten. Mhm.
Kommen wir aber jetzt mal auf den Aspekt Gesundheit. Du hast eben ganz konkret mit dem Konstrukt wahrgenommener Gesundheit gearbeitet. Und das möchte ich bitte noch einmal, dass du das für uns definierst.
Genau. Gesundheit kann ich ja theoretisch erstmal in zwei Bereiche gliedern. Das heißt, wir haben klassische medizinische Gesundheit. Die können wir testen. Ja, das heißt, wir wissen genau, hat jemand einen zu hohen Blutzuckerspiegel, hat jemand vielleicht Probleme mit dem Herzen, das kann ich ganz genau testen. Aber Gesundheit ist ja auch für den einzelnen Menschen total subjektiv. Das ist ja was ganz Individuelles. Mhm. Und da geht es ja auch um die Wahrnehmung. Deswegen war die große Frage dahinter, wie wirkt sich das auf eine wahrgenommene Gesundheit aus?
Denn also nicht auf eine klassische, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, auf eine klassisch-medizinische sozusagen, ne?
Genau, weil du und ich, wir können ja auch zum Beispiel krank sein, uns aber nicht krank fühlen. Das heißt, wir haben vielleicht eine chronische Erkrankung. Das geht ja vielen Menschen tatsächlich so, dass sie nicht medizinisch 100% gesund sind, aber es schränkt sie halt weder im Arbeitsalltag ein, noch in ihrem Erleben.
Verstehe. Das klingt spannend. Wie bist du denn methodisch jetzt ganz genau vorgegangen, um diese Dinge ja ganz genau zu erfassen?
Ich denke, ich habe das wie viele Studierende auch gemacht. Ich habe intensive Recherchearbeit geleistet, habe dann eine qualitative Analyse gemacht. Das heißt, ich habe ganz intensive Interviews, auch relativ lange Interviews mit verschiedenen Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen geführt, um da auch eine breite Masse an Daten zu gewinnen und auch eine breite Einsicht zu bekommen. Das heißt, ich habe aus den verschiedensten Branchen, sei es Baubranche, Marktforschung oder auch zum Beispiel Supply Chain, habe ich ganz viele Menschen einfach finden können, die sich Gott sei Dank mit mir auch sehr intensiv unterhalten haben und habe das dann in teilstrukturierten Interviews halt zusammengefasst.
Here we go. Wie lange hast du an den Transkripten gesessen?
Also dank moderner Technik und auch KI-Implementierungen geht es tatsächlich heute wesentlich besser.
Sehr gut,
ich müsste aber lügen, es waren zahlreiche Stunden. Mhm. Ich habe in Summe, es müssten, 700 Minuten Audioaufnahmen habe ich Das sind umgerechnet, damit man sich das vielleicht vorstellen kann, das sind knapp 220 Seiten reiner Text.
Wahnsinn, ja. Okay, aber neben der Quantität geht es ja vor allen Dingen darum, was ist qualitativ bei rausgekommen? Also was für Erkenntnisse hast du gewonnen? Was für Faktoren haben denn einen Einfluss genommen auf die wahrgenommene Gesundheit? Was hat die größte Rolle gespielt?
Ja, da war ich ein bisschen überrascht tatsächlich. Ich denke, das geht mir dann auch wie vielen anderen. Ich habe im ersten Moment gedacht, es sind so ganz klassische Dinge wie Zeitdruck. Hat sich jetzt aber tatsächlich auch am Ende des Tages herausgestellt, größter Faktor für alle war die Führung.
Mhm. Kannst du das nochmal erklären?
Also da ging es darum, wie die Menschen tatsächlich ihre direkte Führungskraft erleben oder auch wie das höhere Management Arbeitsbedingungen gestaltet. Da hat sich gezeigt, Führung ist was ganz Sensibles. Und die Herausforderungen, die da an Führungskräfte gestellt werden, haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Das heißt, wir müssen ja heute viel mehr verschiedene Komponenten auf einmal abdecken. Und Führung bietet da immer auch einen Puffer zwischen den höheren organisatorischen Anforderungen, die gestellt werden. Denn das Unternehmen möchte natürlich maximalen Profit erstmal machen. Bis runter zum, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Mitarbeitenden. Mhm. Da ist eine große, große Spielwiese für Führungskräfte, auf der sie sich bewegen können und auch sinnvoll für Mitarbeitende und vor allem mit Mitarbeitenden arbeiten können.
Okay, also Führung Punkt 1. Ja.
Dann hat sich noch gezeigt zum Thema Zeitdruck und Personalmangel. Das hat sich gerade in der Projektarbeit nochmal deutlich rauskristallisiert. Die sind oft sehr eng personalisiert. Das heißt, man macht natürlich am Anfang von einem Projekt eine gewisse Rechnung und sagt, okay, wir haben so und so viele Aufgaben, das verkleide ich jetzt auf 5 Köpfe. Das ist in aller Regel relativ eng gefasst. Mhm. Die Menschen machen ja auch mal Urlaub oder werden auch mal krank. Mhm. Und dann kommt es zu ziemlich großen Problemen, wenn niemand die Arbeit, die man selber durchführen würde, übernehmen kann. Also da hat sich immer wieder gezeigt, hat auch eine meiner Interviews gesagt, ganz klar, sie war über eine enorme Zeit ihre eigene Vertretung. Wenn sie krank war, ist alles liegen geblieben. Mhm. Auch in ihrem Urlaub hat sie arbeiten müssen. Und das ist natürlich schwierig. Dann stehen Menschen vor Deadlines und großen Herausforderungen, die sie bearbeiten müssen, ohne einen Background. Da spielt auch wieder das Thema Führung mit rein.
Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass das, was du beschreibst, natürlich in der Planung berücksichtigt. Ja, so und so viele Aufgaben für so und so viele Mitarbeiter, aber genau das, also nur sozusagen ja in der Theorie gut durchgeplant und auf all diese Dinge, die dann einwirken, vielleicht auch nochmal zusätzliche Arbeit, was du gerade beschrieben hast, krank sein, in Urlaub gehen, dass das nicht wahrgenommen wird, das führt natürlich zu Zeitdruck. Wie wirkt sich das denn, also konntest du das rausfinden, wie sich das sozusagen ganz explizit auf die wahrgenommene Gesundheit ausgewirkt hat?
Also da gab es dann sehr typische Aussagen von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, Thema Überstunden. Das heißt, der Arbeitsalltag ist nicht mehr klar getaktet. Sie müssen schieben, schauen, wie sie Sachen machen können. Das ist ja dann auch das große Problem. Habe ich mehrere Projekte, an denen ich arbeite und ganz viele Aufgaben und ich schiebe an der einen Seite, schiebe ich ja auf der anderen Seite auch wieder was weg, was natürlich trotzdem erledigt werden muss. Und da entstehen dann die Probleme und natürlich auch die Frage, wie kann ich priorisieren? Und das haben durchweg alle gesagt, sie arbeiten mit einem unglaublich strikten System, wie sie Arbeit bearbeiten, in welcher Reihenfolge, weil sie ohne diese Priorisierung gar nicht mehr durch den Arbeitsalltag kommen.
Also Priorisierung ist ja da erstmal auch was Positives und wahrscheinlich was, was man auch bei denen sich abgucken kann, wenn ich mir angucke, wie manche so völlig unpriorisiert durch die Arbeit laufen. Aber wenn man natürlich strikt sich daran halten muss, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das extrem Stress auch einfach ausübt. Jetzt haben wir über Führung gesprochen, wir haben über Zeitdruck gesprochen. Gibt es noch Faktoren, wo du sagst, die haben einen Einfluss gespielt auf die wahrgenommene Gesundheit?
Ja, also der Begriff VUCA ist ja wahrscheinlich den meisten geläufig. Das heißt, wir leben ja auch heute in einer sehr vernetzten, unsicheren und ja stürmischen Zeit, sage ich immer. Und da kommen viele Themen zusammen. Das heißt, wir arbeiten ja auch einfach sehr international. Mhm. Und wenn wir jetzt mit Menschen arbeiten, die auf einem ganz anderen Kontinent sitzen, haben wir massive Zeitverschiebungen. Das heißt, gerade in internationalen Konzernen und in internationalen Projekten kommt dann auch noch der Faktor, dass da Zeitverschiebungen sind. Das heißt, wenn wir theoretisch gegen 16 Uhr Feierabend machen, beginnt woanders der Arbeitsalltag erst.
Ja. Mhm.
Und dann haben wir große Verschiebungen. Wo ist dann auch eine feste Arbeitszeit? Die wird dann in dem Moment komplett aufgelöst. Und was auch viele gesagt haben, es gibt natürlich andere Priorisierungen in anderen Ländern. Das heißt, wir haben eine unglaublich hohe Anforderung an diese internationale Kompetenz, an diese interkulturelle Kompetenz. Menschen müssen sich ja von jetzt auf gleich mit sämtlichen anderen Ethnien und Gruppen auf dieser Welt auseinandersetzen können und das im besten Falle gewinnbringend für das Projekt. Und das macht es sehr schwierig. Und das haben viele auch gesagt. Einer hat es zum Beispiel ganz deutlich gesagt, sie macht abends Feierabend, ihr E-Mail-Postfach ist leer. Dann stehen aber andere Länder auf, mit denen sie eng zusammenarbeitet. Und dann, wenn sie morgens sehr früh um 7 Uhr den Computer anmacht, hat sie ein komplett rappelvolles E-Mail-Postfach. Weil wenn sie natürlich geschlafen hat und frei hatte, hat der Rest der Welt weitergearbeitet.
Ja, das kann man sich in so klassischen 9-to-5-Jobs überhaupt nicht vorstellen. Aber man kann sich natürlich sofort vorstellen, dass das einfach ja Druck auslöst und natürlich sich dann am Ende auch echt negativ auf die Gesundheit auswirkt. Also ich denke sofort an eben schlecht schlafen, wenn ich sowas weiß, dass dann über Nacht alles reindroppt, Verspannungen und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir die Probleme, glaube ich, oder die Einflussfaktoren relativ gut herausgearbeitet oder du hast das vor allen Dingen gemocht. Jetzt ist natürlich die Frage, was für Strategien gibt es denn, dass meine wahrgenommene Gesundheit besser wird an der Stelle. Ich hoffe, dass du die auch erfragt hast.
Natürlich, das war auch ein großer Punkt zu schauen, okay, was für Belastungen und Reaktionen haben die Menschen überhaupt, mit denen ich gesprochen habe? Und da auch vielleicht als Insight aus meiner Forschung raus zu sagen, okay, der überwiegende Teil dieser Leute hat Belastungsreaktionen gezeigt. Ich habe das klassifiziert in physische und psychische. Überraschend war für mich auch, dass über 90% der Teilnehmenden tatsächlich auch einfach schon psychische Belastungsreaktionen gezeigt haben. Das sind zum Beispiel Schlafstörungen, Müdigkeit, Gereiztheit, zeitweise Depressionen oder auch hin bis zum Burnout. Und daraus resultierend aus den Dingen, die diese Menschen erlebt haben, haben viele schon selbst ja, Strategien entwickelt, wie sie damit besser umgehen können. Mhm. Teilweise auf eigene Initiative hin, teilweise auch mehr oder weniger aus der Not geboren. Denn wenn ich schon in einem Burnout bin und nicht mehr arbeitsfähig bin, komme ich auch irgendwann in den Punkt, an dem ich eine erweiterte Hilfeleistung in Anspruch nehme. Das heißt, eine Kur, einen Psychologen oder auch ärztliche Unterstützung. Dementsprechend war das sehr unterschiedlich. Was für mich zum Beispiel an dem Punkt sehr einschneidend war, war einfach auch die Aussage von vielen tatsächlich, dass ab einem gewissen Punkt, der erreicht wurde, einfach eine Schwelle überschritten wurde, an dem diese Menschen handeln mussten, für sich selber auch schon. Das heißt, also eine hat es sehr, sehr treffend gesagt. Sie hat dann auch direkt nach dem Studium 120% gegeben, Überstunden gemacht. Und das ist alles tatsächlich nicht so gesehen worden. Und die hat wirklich alles gegeben. Und dann hat sie irgendwann mal ihr Chef gefragt, wie es ihr geht. Und dann hat sie auch gesagt, saß sie zu Hause im Homeoffice. Und dann hat sie angefangen zu weinen.
Zu weinen, ja.
Und konnte nicht mehr aufhören. Und das war dann der Punkt, wo auch ihr Vorgesetzter, Gott sei Dank, mit eingesprungen ist und gesagt hat, okay, wir gucken, wir entlassen dich, wir personalisieren noch nach und wir gucken, dass wir deine Gesundheitskompetenz und deine Ressourcen einfach aufbauen. Und das ist genau der Punkt, den viele gemacht haben, ihre Ressourcen und ihre Gesundheitskompetenz zu erweitern. Mhm. Denn Gesundheit ist zu einem Teil tatsächlich ja auch etwas, das wir selber mit beeinflussen können. Das heißt, wir können uns ja auch resilienter machen. Wir können eine bessere Eigenkompetenz entwickeln und zum Beispiel auch einfach eine bessere Kommunikation zu Führungskräften aufbauen, um uns in unserer Position selbst zu stärken.
Gibt es denn neben dem, was du gerade gesagt hast, also ne, sich also gut auf sich selbst aufpassen, das auch zu kommunizieren, noch andere Strategien, mit denen sich Mitarbeitende, ich sag mal, relativ leicht selbst helfen können?
Ich denke, da gibt es ganz entscheidende Sachen. Eine der Dinge, die immer wieder erwähnt werden zum Beispiel, ist Achtsamkeit. Das heißt unterm Strich einfach auch mal Zeit nehmen, für einen kurzen Moment in sich selber reinzuhorchen und zu fragen, wie geht's mir heute? Ist das alles noch in Ordnung? Kann ich so arbeiten? Und was brauche ich vielleicht auch? Einfach dieses Durchatmen, das macht ganz, ganz viel. Mhm. Und wenn wir wirklich auf uns hören, haben wir ganz oft auch schon eigentlich eine Idee, was wir brauchen und wie wir das auch umsetzen können. Denn keiner kennt uns ja auch so gut wie wir selbst.
Das stimmt. Es klingt immer erstmal ganz einfach, sozusagen auf der Seite des Arbeitenden. Aber was können denn Unternehmen tun, um die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden dann am Ende auch besser zu schützen? Also neben vielleicht einfach mal Momente Zeit zu geben.
Unternehmen haben da ganz viele Möglichkeiten. Eine Sache, die es ja tatsächlich gibt, und da haben wir auch in Deutschland eine gesetzliche Vorgabe. Es gibt ja auch seit 2015 das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention. Das hat tatsächlich einen ganz einfach praktischen Hintergrund. Wir hatten zum Beispiel jetzt auch in den letzten Jahren knapp 118 Milliarden Euro Kosten durch Arbeitsunfähigkeiten.
Krass, übel, ja.
Und das ist ein Punkt, das ist ja wirtschaftlich enorm bedeutsam. Mhm, auch, sag ich mal, für höhere Organisationsformen wie ein Staat, wie einen deutschen Staat. Und da können Unternehmen auch sagen, okay, das fördere ich aktiv. Das heißt, ich gehe da rein mit betrieblichem Gesundheitsmanagement. Das wird manchmal noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Und belächelt. Bei dem einen oder anderen, ja.
Dazu muss man aber auch sagen, das liegt teilweise daran, wie es ausgestaltet wird. Mhm. Eine von den klassischen Sachen, die wir, glaube ich, alle schon mal gehört haben, ist dieses vom Unternehmen geförderte Raucherentwöhnungsgruppen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was brauchen meine Mitarbeitenden?
Ja.
Und das ist ein Punkt, da müssen ganz viele Unternehmen noch dazulernen und sagen, okay, ich schaue mir das genau an. Ich habe Fachpersonen, die dafür freigestellt sind, sich das genau anzugucken und auch zu erheben, was brauchen meine Mitarbeiter? Mhm. Sagen die vielleicht alle, dass sie Schlafprobleme haben und gestresst sind, dann kann ich zum Beispiel für eine bessere Psychohygiene Seminare anbieten, die die Schlafqualität verbessern können.
Rauchentwöhnung hilft da wenig, ja.
Genau. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt. Da haben viele Unternehmen auf die lange Sicht gesehen viel Geld investiert in Sachen, von denen sie nicht wussten, ob sie wirklich gebraucht werden. Die sind ins Leere gelaufen. Und da ist auch einfach die Rückkopplung, investiere ich als Unternehmen Geld und es hat keine Auswirkungen, die ich vielleicht auch gar nicht erhoben habe, sondern einfach Pi mal Daumen mache, dann schränke ich das natürlich ein. Aber es hat sich ja auch gezeigt, dass ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement sich wirklich für die Unternehmen lohnt. Denn wenn meine Mitarbeitenden fit und gesund sind und richtig Leistung bringen können, dann kann ich ja auch Umsatz generieren. Vernachlässige ich das, habe ich natürlich auch ganz oft Mitarbeitende, die sind krank, die fühlen sich nicht wohl, die verlassen vielleicht sogar das Unternehmen, weil zum Beispiel die Führung nicht gut ist und sie immer nur gestresst sind und nicht mehr weiter wissen irgendwann. Dann habe ich enorme Kosten und die kann ich ja ganz einfach mit einem Bruchteil in eine gute gesundheitliche Versorgung umsetzen. Und da gibt es ja viele Sachen. Das heißt, ich kann ja wirklich analysieren, was brauchen meine Mitarbeiter? Mhm. Biete denen maßgeschneiderte Angebote, die zu diesen Leuten passen.
Ja.
Und das rechnet sich ja ganz oft im Faktor zwischen 2 und 3,5. Das heißt, für jeden Euro, den ich investiere, kriege ich ja eigentlich schon Geld zurück, wenn er schlau angelegt wurde.
Also das mal ein Aufruf an dieser Stelle an alle in zielführendes BGM zu investieren. Jetzt
Ja,
hast du
macht.
in, ja, du darfst da immer reinhaken, macht eine Analyse und macht BGM. Ich mag aber gerne nochmal auf deine Arbeit zurückkommen, denn du hast ein gezieltes Modell entwickelt und du nennst es MEGA oder MEEGA. Was steckt genau dahinter?
Genau. Ich bin ein großer Freund von grafischen Darstellungen, einfach um Dinge besser einordnen zu können. Deswegen habe ich das Modell der mehrdimensionalen Entstehungsebenen von diesen potenziellen Einflussfaktoren auf die wahrgenommene Gesundheit am Arbeitsplatz gemacht. Da muss
Gut.
man zwischendrin auch mal Luft holen.
Ja, aber ich glaube, die Abkürzung ist klar geworden, ja.
Ja, weil es ist eine super Angelegenheit. Aber dieses Modell ist relativ simpel eigentlich. Wie bei vielen Sachen oder von meiner Einstellung selber steht der Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch und der Mitarbeiter als sich mit seiner wahrgenommenen Gesundheit. Ja. Und darum betten sich ringförmig verschiedene Dimensionen. Das heißt, einfach eine erste Einordnung in die eigenen erweiterten Ressourcen, das unmittelbare Umfeld, was ich habe, das Unternehmen und die äußere Umwelt. Und wenn man das jetzt ein bisschen genauer ausführt, habe ich da verschiedene Ebenen, die alle miteinander zusammenhängen. Also das Prinzip der Interdependenz bedeutet einfach, dass alles mit allem zusammenhängt. Das heißt, wir können die einzelnen Ebenen, wo diese Einflussfaktoren sich bewegen, gar nicht voneinander trennen. Das heißt, ich habe ja die eigene Gesundheitskompetenz und ich habe zum Beispiel auch ein betriebliches soziales Umfeld, meine Führung oder auch Gesetze und Richtlinien, die einfach vorgegeben sind. Wenn ich jetzt an einer Stellschraube was mache, dann verändern sich ja viele andere Dinge auch. Das heißt, ich kann ja nicht einfach nur ganz blind einfach mit der Nadel reinstechen und hoffen, dass es funktioniert. In dem Moment muss ich tatsächlich auch einfach überlegen, was habe ich denn für Zusammenhänge, die sich da ergeben? Biete ich zum Beispiel eine Schulung für Führungskräfte an? Habe ich ja eine Veränderung in dem Bereich auch für das direkte soziale, betriebliche Umfeld? Das wirkt sich ja auf Kolleginnen und Kollegen aus. Oder auch wenn ich Richtlinien ändere auf Bundesebene, die zum Beispiel die Prävention deutlich stärken, wirkt sich das auf Unternehmen aus. Am Ende des Tages führt alles zusammen in diesen verschiedenen Schichten zum Mitarbeitenden selbst zurück. Und um das dann einzuordnen, wenn ich eine Maßnahme durchführe oder plane, muss ich das einfach bedenken. Und damit soll dieses Modell einfach helfen, eine gute Einordnung zu finden, wo ich ansetzen kann, um dabei aber auch alles andere zu bedenken, was kommen kann und wo sich das auswirkt. Denn es ist immer schlecht, Maßnahmen isoliert zu betrachten oder einzelne Gesundheitsaspekte ganz isoliert zu betrachten. Da muss ich auch als Unternehmen, als Führungskraft und vielleicht als Beauftragter für das betriebliche Gesundheitsmanagement viel, viel weiter denken und so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen.
Okay, also nochmal für mich zum Verständnis, das Modell ist jetzt sozusagen nicht für das Individuum gedacht, also ich und meine wahrgenommene Gesundheit, sondern es zeigt alle Einflussfaktoren, die du eben als Unternehmen beachten musst, wenn du dir deinen Mitarbeiter und seine wahrgenommene oder Gesundheit anschaust, richtig?
Genau, das ist ja immer wieder sehr individuell und das variiert ja auch von Unternehmen zu Unternehmen und im Umkehrschluss natürlich auch von Mitarbeitenden zu Mitarbeitenden.
Verstanden. Okay, und auf Basis dieses Modells, was du entwickelt hast und uns jetzt auch erklärt hast, was für konkrete Praxisempfehlungen kannst du geben?
Also wichtig ist es natürlich einfach auch, da große übergeordnete Blöcke auch anzugehen. Das heißt, ich brauche eine gute Basis, basierend auf Daten, die ich einfach habe. Das heißt, Unternehmen sollten auf jeden Fall Gesundheitsdaten erheben im übertragenen Sinne. Das heißt, wie oft sind meine Mitarbeitenden krank? Sind es typische Freitag-Montags-Krankmeldungen? Habe ich viele Langzeitkrankenscheine vielleicht auch? Oder habe ich vielleicht auch gar keine Krankmeldungen? Das ist tatsächlich auch noch gefährlich. Das Thema Präsentismus war ja auch schon mal Thema hier im Podcast.
Ja.
Also immer lohnenswert, auch mal reinzuhören.
Danke.
Einfach um zu schauen, okay, wo geht dieser Weg hin? Was ist wirklich los mit den Leuten auf einer Zahlenbasis, um von diesen Zahlen auf Menschen rückschließen zu können?
Okay, das, also klingt ja erstmal nach gut umsetzbaren Ideen. Wir hatten viel über Führung gesprochen. Hast du dazu noch eine konkrete Praxisempfehlung auch tatsächlich?
Ja, also Führungskräfte dürfen heute nicht mehr einfach aufgrund ihrer fachlichen Leistungen ausgewählt werden. Das ist ganz wichtig. Führungskräfte heute, ich hatte es schon mal erwähnt, haben so viele Kompetenzansprüche, die nichts mit der fachlichen Arbeit zu tun haben. Führungskräfte sollen führen. Die sollen Spielraum für Gestaltungen eröffnen. Und das geht nur, wenn ich das richtige Mindset dazu habe und auch in diesen ganzen verschiedenen Soft Skills eine gute fundierte Basis besitze. Und da müssen auch Unternehmen ansetzen, dass diese Menschen, die einfach auch die Verantwortung für Mitarbeitende tragen, viel offener und viel gesünder mit sich selbst, aber auch mit ihren Mitarbeitenden umgehen. Das erfordert ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl. Und deswegen ist da auch die Auswahl und die Schulung ganz enorm.
Das klingt irgendwie fast schon nach einem guten Schlusswort, ehrlich gesagt. Auch weil ich natürlich auch von meinem Arbeitgeber gewohnt bin, mit Führung mich ganz viel auseinanderzusetzen. Aber, und du weißt, weil du auch Hörer bist, lieber Pascal, das ist noch nicht das Ende der Folge, sondern du hast jetzt echt gute Praxisempfehlungen gegeben. Aber ich nagle ja meine Besucher hier immer noch mal darauf fest, das Wichtigste aus der Folge noch mal in 3 Sätzen zusammenzufassen. Und deshalb möchte ich dich jetzt auch bitten, noch mal 3 zentrale Kernbotschaften für unsere Zuhörenden zu formulieren.
Also als Erstes würde ich direkt den Rücksprung noch mal machen auf die Führung. Führung darf nicht aus der Not herausgeboren werden. Führungskräfte müssen das wollen, die müssen sich engagieren und die notwendigen Kompetenzen mitbringen. Und wer in der Auswahl dabei ist von Führungskräften, Führungskraft ist oder Führungskraft werden möchte, muss sich damit ganz intensiv auseinandersetzen. Das Zweite ist vielleicht ein bisschen unkonventionell, das ist für mich immer das große Thema Loslassen. Und das gar nicht in dem negativen Sinne, denn Loslassen kann so unglaublich heilsam sein. Wenn etwas nicht mehr geht, muss ich auf mich hören, darauf schauen und vielleicht auch Dinge ändern oder beenden. Mhm. Und das Dritte ist mein persönlicher Appell, gebt auf euch Acht, gebt auf eure Kollegen Acht und die Menschen, die euch nahestehen. Das heißt, nehmt euch wirklich Zeit für euch, hört mal in euch rein und wenn andere dabei Hilfe brauchen, seid einfach da.
Okay. Ja, guter Abschlussappell tatsächlich. Ganz, ganz lieben Dank dafür, Pascal, auch für die spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast, aus dem, was du aus den Interviews mitgenommen hast. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, tschüss, danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Tja, liebe Zuhörende, das war mal wieder eine richtig spannende Folge von Psych Knowledge, die einfach gut zeigt, wie die Verknüpfung von Uni oder universitärem Wissen und Praxis funktioniert. Und wenn ihr eigene Themenvorschläge habt, dann lasst es uns gerne wissen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt vor allen Dingen gesund, hört auf euch, bleibt achtsam und neugierig. Alles Liebe und bis bald bei Psych Knowledge.